Modern History, der Podcast mit Senta Terner und Christoph Schmidt.
Hallo.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen und weiteren Folge von House of Modern History. Wir sind im Blog zur Comic-Tagung und freuen uns sehr, dass wir heute Silvia Kesper-Biermann zu Gast haben. Hallo.
Hallo.
Genau, und damit unsere Gäste alle auf dem gleichen Stand sind, würde ich sie einmal kurz vorstellen. Sie haben mittlere und neuere Geschichte und Didaktik der Geschichte und Fachjournalismus in Siegen, Gießen und Bristol studiert, also in Großbritannien. Ihre Promotion war über Staat und Schulen in Kurhessen im 19. Jahrhundert. Und ihre Habilitation hatte den Titel Einheit und Recht, Strafgesetzbuch und Kriminalrechtsexperten in Deutschland vom Beginn des 19. Jahrhunderts bis zum Reichsstrafgesetzbuch. Sie waren anschließend dann an der Uni Paderborn, haben Lehrstuhlvertretungen an der Uni Gießen, München und Köln gemacht und sind seit 2017 Professorin für historische Bildungsforschung an der Uni Hamburg. Genau, eine Auswahl an den Forschungsschwerpunkten. Man hat es auch schon an der Promotion und Habilitation ein bisschen gesehen, ist historische Bildungsforschung, aber auch, und das fand ich sehr spannend, Geschichte von Folter, Menschenrechte und Emotionsgeschichte habe ich gelesen. Das ist aber alles heute, soll es darum heute gar nicht so groß gehen, sondern heute ein anderer Forschungsschwerpunkt, Comics und Geschichte, Comic als Bildungsmedien, Comics and Visual Literacy. Da sind sie auch viel unterwegs und im Rahmen dessen haben sie auch Chris kennengelernt auf der Comic-Tagung oder Chrissy. So viel mal zu Beginn. Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen oder möchten Sie was ergänzen?
Nein, vielen Dank. Also es ist alles mit dabei.
Sehr gut. Am Anfang ist eine von unseren Standardfragen an Gästen tatsächlich, wie sie zum Studium gekommen sind der Geschichte, weil aus Erfahrung, wir haben die Frage am Anfang eigentlich relativ schon nebenbei gestellt, aber irgendwie ist es doch immer wieder spannend, das dann zu hören. Vielleicht auch dann mit der Frage, ob es Alternativen gab und
ja, ich bin dazu gekommen, mit dem Berufswunsch eigentlich Journalistin zu werden. Habe mir gedacht, aber nur irgendwie Journalistik zu studieren, es wäre ganz gut, wenn man noch ein anständiges Fach dabei hätte. Geschichte war eines der Fächer, die mir am besten gefallen haben. Und dann gab es, als ich angefangen habe zu studieren, in diese Kombination genau an zwei Standorten, nämlich in Hamburg und in Gießen. Und Hamburg hatte einen Irrsinns-NC, den ich jetzt nicht geschafft habe mit meinem Abi, und so bin ich nach Gießen gekommen und habe da eben diese Kombination Geschichte und Fachjournalismus studiert. Meine Alternative wäre, Sie haben ja die Habil erwähnt und auch, dass ich mich mit Strafrecht, Folter und sowas beschäftige. Also Jura stand bei mir auch auf dem Zettel als Alternative. Ich bin jetzt im Nachhinein ganz froh, glaube ich, dass ich es nicht gemacht habe. Aber das war sozusagen der Weg zum Geschichtsstudium. Und dann habe ich während des Studiums festgestellt, dass mir Geschichte noch mehr Spaß macht, die Forschung auch, als der Journalismus. Und schreiben kann ich ja auch als Historikerin. Also insofern bin ich dann dabei geblieben.
Das zeigt auch sehr schön, wie ich finde, zum einen die jedenfalls über nachzuüberlegende Bedeutung des NCs für viele Dinge, als auch die Großartigkeit unseres Faches, dass man sich auch in der Geschichte eben mit juristischen Themen auseinandersetzen kann. Nur viel besser. Nein, Scherz. Aber auf eine, finde ich, vielleicht angenehme Alternative. Senta hat es ja schon angesprochen. Einer ihrer Forschungsschwerpunkte ist auch die Beschäftigung mit dem Thema Comic und auch da vielleicht die ähnliche Frage, aber anders akzentuiert. Was interessiert Sie persönlich an Comics und wie kamen Sie zu dieser Entwicklung auf diesen Gegenstand fachlich gesehen?
Also zunächst ist es ja so, dass die Comics gehören zu meinen jüngeren Forschungsinteressen. Ich habe mich erst mit etwas seriöseren, in Anführungszeichen, Themen befasst und bin aber tatsächlich zufällig auf dieses Comic-Thema oder auf Comics als Gegenstand und Thema gestoßen. Ich bin selber kein Fan. Ich habe so die Sachen, die für meine Generation typisch sind, Asterix, Tim und Struppi, so ein bisschen Mickey Mouse, selber gelesen, aber jetzt nicht irrsinnig enthusiastisch, habe das dann völlig aus den Augen verloren und habe, also auf jeden Fall über 10 Jahre her, da habe ich einen Vortrag gehört über Maus. Das ist ja ein relativ bekannter Comic, der sich mit der Judenverfolgung im Nationalsozialismus befasst und war also beeindruckt, was alles geht im Comicformat. Habe dann angefangen, mich näher damit zu beschäftigen und habe festgestellt, was für ein lohnenswertes Feld das ist, wie sehr interessant Comics als Quellen sind, aber auch als Medium der Geschichtsschreibung. Und habe festgestellt, dass die Geschichtswissenschaft, jetzt mal abgesehen von der Geschichtsdidaktik, sich damit überhaupt noch nicht befasst hat. Also das ist der Weg, so ein bisschen auch zufällig, wie ich da hingekommen bin. Und was mich daran interessiert, also Sie hatten ja schon gesagt, Strafrechtsgeschichte hat mich lange beschäftigt. Da habe ich sehr viele Gesetzbücher und juristische Texte aus dem 19. Jahrhundert gelesen. Das hat auch seinen Reiz, aber es war auch sehr schön, sich dann einfach mit was ganz anderem zu beschäftigen, und zwar mit etwas, was einen hohen visuellen Anteil hat. Ja, also wie ich hatte ja gerade schon gesagt, Comics interessieren mich als Quellen, aber auch eben als Form der Geschichtsdarstellung. Und ich glaube, dass gerade in Bezug auf Letzteres Comics als Medien ganz spezifische Möglichkeiten haben, die andere Medien nicht haben. Und das ist so mal der Weg, den ich gegangen bin, und finde das nach wie vor ein super spannendes Thema, was auch ein angenehmes Thema ist, zum Beispiel für die Lehre. Ne? Also man kann Comics auch sehr gut in Lehrveranstaltungen einsetzen. Vielleicht erstmal so viel, weil ich tendiere sonst dazu, vielleicht ein bisschen sehr viel am Stück zu reden, weil ich das Thema wirklich begeisternd finde, und dann kann das sehr lang werden.
Ich habe dazu gleich mal kurz eine Zwischenfrage, auch weil Sie seriösere Themen vorher gesagt haben, in Abgrenzung zu dem Comic-Thema eben. Wie kommt denn das im Fach Geschichte an, Ihre Beschäftigung mit Comics und vielleicht auch außerhalb? Weil ich kenne es ein bisschen von meiner Masterarbeit, gerade außerhalb der Geschichtswissenschaft. Wenn Leute mich dann fragen, über was ich meine Masterarbeit geschrieben habe, und ich sage dann Hip-Hop, dann sind alle so, wow, krass, das ist ein Thema, mit dem man sich beschäftigt. Und ich so, ja, natürlich ist es eins. Habe aber auch manchmal das Gefühl, solche popkulturellen Themen, nenne ich sie mal, sind so mittelmäßig akzeptiert manchmal. Welche Erfahrungen haben Sie da gemacht im Fach?
Ja, also ich würde sagen, in der Geschichtswissenschaft, wir sind ja ein traditionelles Fach, was durchaus seine Vorteile hat. Man hat aber auch manchmal dann ein bisschen das Gefühl, was jetzt die Entwicklung von Medien sozusagen und der Beschäftigung mit Medien angeht, dass man das Gefühl hat, okay, der Film ist jetzt angekommen so langsam, aber alles, was danach kommt, noch nicht so wirklich. Also ich glaube schon, dass jetzt eine größere Aufgeschlossenheit für solche Themen auch da ist als noch vor einigen Jahren und Jahrzehnten sowieso. Aber auch wenn man im Hinblick auf Karriere denkt, also man kann sowas machen, aber es ist sicherlich gut, auch noch irgendwie ein Standbein zu haben in vielleicht einem etwas klassischeren Feld. Ich will das mal so. Also ich kann zumindest sagen, was mir jetzt noch einfällt, auf dem letzten Historikertag, da habe ich ein Panel eingereicht zu Comics. Da ging es ja um Deutungskämpfe, und da gab es ein Panel zu Comics in Deutungskämpfen des 20. Jahrhunderts, was angenommen worden ist, was dafür spricht, dass eine gewisse Akzeptanz da ist. Aber meines Wissens war das auch überhaupt das erste Panel, was sich mit Comics beschäftigt hat, überhaupt auf einem Historikertag. Und das spricht dann auch wieder für sich.
Mhm. Ich finde das auch... Der Satz ist auch immer wieder so nicht ganz so toll. Ich finde das schade, bedauern kann man vieles, aber Sie haben ja auf der Tagung, auf der Comic-Tagung, sich mit dem Thema Gastarbeit auseinandergesetzt, was an sich ein recht etabliertes Thema der Zeitgeschichte ist. Und ich möchte die auch definitiv nicht gegeneinander ausstellen, aber mir kommt das, was Senta auch gesagt hat, in manchen Debatten, die man irgendwie mit einem halben Ohr hört, finde ich problematisch, weil es ja selten um den Comic als solchen nacherzählend geht, sondern es ist immer ein analytisches Auseinandersetzen, entweder auf thematischer oder gegenständlicher Ebene. Und trotzdem gibt es diese Karriereentscheidungen, die ja irgendwie zu fällen sind, weil es halt verschiedene Gatekeeping-Momente gibt. Und idealistisch bedauern kann man, wie gesagt, viel. Kurz zum Thema Gastarbeit. Wir hatten das auch schon mal in einer oder zwei Folgen angesprochen. Könnten Sie noch mal einen kurzen Überblick für unsere HörerInnen geben zum Thema Gastarbeit und diesen Anwerbeabkommen? Das trotzdem dürfen natürlich alle gerne die Folgen hören, daran soll es jetzt nicht scheitern.
Ja, gerne. Also bei der Gastarbeit handelt es sich um eine spezifische Form von Arbeitsmigration in die, sag ich mal, alte Bundesrepublik von den 50er so bis Anfang der 70er Jahre. Das war ja eine Phase, wo nach dem Zweiten Weltkrieg es einen Wirtschaftsaufschwung gab, wo sehr viele Arbeitskräfte gebraucht wurden. aber nicht genügend Arbeitskräfte vorhanden waren. Das Ganze hat sich dann noch verschärft mit dem Mauerbau 1961, wo dann auch der Strom von Menschen aus der DDR versiegt ist. Und da hat man eben in der Bundesrepublik, aber das war auch eine gesamtwesteuropäische Erscheinung, hat man Arbeitskräfte angeworben, vor allem aus den Staaten rund ums Mittelmeer, Italien, Spanien, Griechenland, Türkei, Jugoslawien, also ehemaliges Jugoslawien. Die Idee war, dass diese Personen nach Deutschland kommen, also in die Bundesrepublik, da eine Zeit lang arbeiten und wieder zurückgehen in ihre Herkunftsländer. Und das beinhaltet eben auch dieser Begriff Gastarbeiter oder Gastarbeiterin, eine Person, die eben für eine Zeit da ist und wieder zurückgeht. Und meine ich, das ist sozusagen, den Begriff verwende ich nur in Anführungszeichen, weil es ja tatsächlich so war, dass das eben eigentlich relativ schnell klar war, dass das Konzept so nicht funktioniert. Also wenn man sich nochmal die Zahlen vor Augen führt, 14 Millionen Personen sind gekommen, 11 Millionen sind wieder zurückgekehrt. Und 1973, ich hatte schon kurz angedeutet, gab es dann den sogenannten Anwerbestopp. Also man hat keine neuen Menschen angeworben, aber die, die da waren, konnten bleiben, ihre Familien nachholen, sodass dann auf diesem Wege, 3 Millionen müssten das jetzt nach dieser Rechnung gewesen sein. Ich habe die Zahlen jetzt so nicht im Kopf, Menschen in der Bundesrepublik geblieben sind.
Nur ganz kurz, das scheint ja auch so ein, ich habe nie drüber nachgedacht, ein Oxymoron zu sein, allein der Begriff Gastarbeit. Also wenn man sich so vorstellt, wer zu mir eingeladen wird nach Hause als Gast, der muss jetzt auf jeden Fall nicht Angst haben, dass er noch Holz hacken muss oder andere Aufgaben erledigen, für die ich keine Lust habe. Also, dass dieser Zeitlichkeitsaspekt eine Rolle spielt, das wusste ich, aber eben diese Sperrigkeit eigentlich des Begriffs, diese innere Spannung, die ist mir erst jetzt aufgefallen. Ich weiß nicht, ob das irgendwie, aber das wollte ich kurz kundtun.
Also vielleicht auch, um dann jetzt praktisch so die Vorarbeit, damit nachher die Leute auch verstehen, so außenrum, wenn wir dann inhaltlich auch über Ihren Vortrag nochmal sprechen, beziehungsweise den Inhalt davon. Welche Gastarbeit spielte, welche Rolle spielte denn die Gastarbeit in der Öffentlichkeit in Deutschland? Wir haben damals bei unserer Folge auch so ein bisschen über die Bezüge zu Zwangsarbeit aus der NS-Zeit gesprochen, dass das ja oft in Verbindung gebracht wurde und deshalb eher so ein bisschen auch unterm Radar war. Wie war denn die Rolle in der Öffentlichkeit?
Ja, große Frage. Ich überlege mal, wie ich da jetzt drauf antworte. Also es war sehr unterschiedlich. Also zum einen, ich meine, die Frage ist auch, was ist jetzt eigentlich Öffentlichkeit, vielleicht mediale Öffentlichkeit oder politische Öffentlichkeit. Also in der Politik war es ja so, dass im Prinzip bis zu den 2000er Jahren es die Bundesrepublik sich nicht als Einwanderungsland bezeichnet hat, obwohl sie es faktisch war. Also da wurde das abgestritten. In den Medien hat es eine große Rolle gespielt. Also zum einen eine positive Berichterstattung über der millionste Gastarbeiter wird jetzt ganz besonders begrüßt, ne, und so weiter. Also das ist die eine Seite. Die andere Seite dann aber auch eine starke Problematisierung von, ja, ich meine, jetzt heute würde man Parallelgesellschaft sagen, so hat man zeitgenössisch nicht darüber gesprochen, aber auch die Wohnverhältnisse, die Lebensverhältnisse, eine Problematisierung der Tatsache, dass so viele Menschen aus anderen Staaten in die Bundesrepublik gekommen sind. Ich finde es schwierig, das sozusagen auf eine Linie zu bringen, aber es war ein großes Thema und was auch ein großes Thema war, das, was man dann zeitgenössisch als Ausländerfeindlichkeit bezeichnet hat, also Fremdenfeindlichkeit, Ausländerinnenfeindlichkeit. Und insofern, es hat eine wichtige Rolle gespielt, aber auf sehr unterschiedlichen Ebenen. Ich habe mich auch ein bisschen oder beschäftige mich auch ein bisschen damit momentan, wenn man sich die kommunale Ebene anguckt, da war es eben häufig so, dass es Initiativen gab, sozusagen einmal unterstützende Initiativen, aber auch sowas wie interkulturelle Begegnungen, Sprachkurse und so weiter. Also das ist sehr vielschichtig, es war ein ganz wichtiges Thema, aber eben sehr unterschiedlich in verschiedenen Kontexten öffentlich auch diskutiert.
Die Frage muss ich quasi stellen. Wenn man sich so die gesellschaftliche Dynamik anschaut oder auch die Funktion von den verschiedenen Rollen, kam uns auch die Frage, inwieweit der sogenannte soziale Aufstieg der Bevölkerung mit GastarbeiterInnen zusammenkam. Bedingte sich das gegenseitig? Wie gestaltete sich das Ganze?
Also da gab es auf jeden Fall einen engen Zusammenhang. Die Personen, die gekommen sind, die waren häufig schlecht oder gar nicht ausgebildet und haben Arbeiten übernommen in der Bundesrepublik, die einheimische Bevölkerung nicht so gerne übernehmen wollte, also in der Industrie, aber auch sowas wie Müllabfuhr, ne, und solche Sachen. Und es ist so, dass das auch zeitgenössisch bezeichnet worden ist mit dem Begriff der Unterschichtung. Also wenn man sich so ein Schichtenmodell der bundesdeutschen Gesellschaft vorstellt, da sind die GastarbeiterInnen sozusagen die unterste, also noch unter der untersten Schicht, ist jetzt nicht gut formuliert, aber haben sich quasi ganz unten eingereiht und haben dadurch ermöglicht, dass die deutsche Arbeiterinnenschaft, aber auch Bevölkerung sozusagen insgesamt ja eine höhere soziale Position einnehmen konnte, ne, in der Anfangszeit. Also insofern hängt das auf jeden Fall sehr, sehr eng miteinander zusammen.
Genau, um dann jetzt vielleicht schon noch näher an das Thema, das Sie untersucht haben, zu kommen. Genauer, also das ist ja ein Comic, der selber von einem Gastarbeiter verfasst wurde. Welche popkulturellen Zeugnisse von GastarbeiterInnen gibt es denn? Wo findet man sie vielleicht auch? Weil manchmal ist es ja echt ein Problem, wo man sowas findet tatsächlich. Genau, für was sind sie gute Quellen? Was können sie zeigen? Und vielleicht auch, welche Perspektive eröffnen sie dann einfach nochmal?
Was mir jetzt bei dem Stichwort popkulturelle Zeugnisse einfällt, das ist einmal, also das sind jetzt alles Quellenbegriffe, wo man die Anführungszeichen mithören muss, also Gastarbeitermusik. Sozusagen aus dem Bereich der Popmusik und Gastarbeiterliteratur, das auch ein ganz breites Spektrum ist von Lyrik über alle möglichen anderen Formen und dann eben auch Zeichnungen oder Comics. Und es ist tatsächlich, ich kann jetzt am ehesten was zu den Comics sagen, weil das eben mein eigenes Forschungsgebiet ist. Es ist unwahrscheinlich schwierig, daran zu kommen. Das ist aber generell, wenn man sich mit Comics als historischen Quellen befasst, ist es sowieso so, dass man sehr viel auf eBay oder sonst wo unterwegs ist und Sachen sich selber anschafft, weil Comics in der Regel eben nicht in Bibliotheken gesammelt worden sind. Man dankbar ist für, es gibt eine Vielzahl von fanbasierten Datenbanken im Internet, wo man ein bisschen recherchieren kann. Aber dieses Thema, mit dem ich mich beschäftigt habe, da musste ich sehr viel recherchieren über verschiedenste Wege und habe dann mir tatsächlich die Sachen letztlich alle selber gekauft. Eine gute Adresse insgesamt, würde ich sagen, für diesen Themenbereich ist das Domiet. Das ist ja das, kriege den genauen Titel nicht hin, aber sozusagen das Projekt eines Migrationsmuseums in Deutschland, die ganz viele Sachen sammeln von Privatpersonen. Und die haben schon sehr, sehr viel, auch ungewöhnliche Sachen. Aber als ich da, das ist allerdings auch schon ein paar Jahre her, nach Comics gefragt habe, dann haben die eher gesagt, oh prima, wenn Sie was haben, sagen Sie uns Bescheid und nicht umgekehrt. Und es gibt auch, glaube ich, wirklich nicht so viele, aber vielleicht, ja, ich glaube, es hat nicht nur was damit zu tun, dass man es nicht weiß, aber nicht so viele ArbeitsmigrantInnen, die dann als Zeichnerin tätig waren und deren Produkte dann in Deutschland oder in der Bundesrepublik veröffentlicht wurden.
Also ich habe die gleiche Erfahrung bei meiner Masterarbeit wieder gemacht. Ich war sehr dankbar, dass ein russischer Hip-Hop-Fan so viele Magazine digitalisiert hatte und zur Verfügung gestellt hatte tatsächlich, weil man die dann eben von überall einsehen konnte. Ich hätte auch nicht gewusst, woher ich das sonst nehmen sollte. Und dann eben auch war ich auf eBay unterwegs. Da gab es auch immer mal wieder was, aber auch natürlich keine Sammlungen, die jetzt vollständig waren oder so. Also da muss man dann schon ein bisschen kreativ werden
manchmal. Ja, was auch also sehr helfen kann jetzt im Bereich der Comicforschung. Wir sind ja eine übersichtliche Gruppe, die interdisziplinär, ne, mit aus den verschiedensten Disziplinen sich zusammensetzt und die in der Deutschen Gesellschaft für Comicforschung, das ist schon so ein ganz guter Zentralpunkt. Und da ist es oft auch wirklich hilfreich, dann, dass man mal eine Mail über den Verteiler schickt, Da gibt es ganz viele Leute, die irrsinnig viel Wissen haben. Davon kann man auch profitieren. Aber es ist wirklich eine unheimliche Sucherei und irgendwie den einen schönen Quellenbestand oder irgendwie sowas vorsortiert oder überhaupt schon ermittelt, das gibt's nicht.
Das zeigt ja auch die zentrale Rolle bei vielen Themen oder beim Wissen über viele Themen von Archiven. Also dieser Flaschenhals, über den wir dann eigentlich zur historiografischen Erkenntnis kommen, scheint ja teilweise so ein bisschen in Vergessenheit geraten, aber gerade bei solchen Themen, die ja dann doch randständiger sind oder wo es dann doch Institutionen eher vereinzelt gibt und sehr viel über Eigeninitiative und Einzelne, ob das jetzt ein russischer Hip-Hop-Fan ist oder sonstige Menschen, die auf eBay Sachen verkaufen, da merkt man schon auch, wie Institutionen und institutionalisierte Gedächtnisprozesse ablaufen. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich die Meinung von allen geteilt wird, aber ich finde das Thema sehr, sehr spannend. Aber man merkt auch an dieser Stelle, dass das jetzt für eine Hausarbeit vielleicht innerhalb von 6 Wochen Bearbeitungszeit nicht komplett zu bearbeiten ist, weil diese Quellenrecherche einfach teilweise sehr, sehr lange dauert.
Ja, also das könnte man höchstens so machen, indem man sagt, hier habe ich einen Comic oder ne, und der kann dann als Quelle ausgewertet werden. Aber inklusive Recherche und da muss man eben auch einfach schon viel Kontext, wie immer, ne, schon viel Kontextwissen haben, dass man weiß, wo kann ich denn überhaupt auf Quellen stoßen. Also das jetzt komplett als irgendwie ein Hausarbeitenthema wäre, glaube ich, eine Überforderung. Aber zu sagen, hier gibt es was, guck mal da oder schauen Sie mal hier, das ist auf jeden Fall möglich.
Ja. Gut, wir arbeiten uns jetzt wirklich zu Ihrem Vortrag vor. Ach, ich verwende in letzter Zeit wieder zu viele Füllwörter. Ihr Vortrag befasste sich mit dem sogenannten Gastarbeiterzyklus von Dragutin Derumbeters. Worum handelt es sich denn dabei und was macht diesen Comic so speziell oder so geeignet auch für die Erforschung?
Sie haben ja vorhin schon gesagt, dass Dragutin Derumbeters selber in Anführungszeichen Gastarbeiter war. Der ist nach Frankfurt am Main gekommen aus dem, also Kroatien, damaliges Jugoslawien, hat gearbeitet als Schriftsetzer und in verschiedensten anderen Berufen und hat währenddessen Literatur oder Texte, ich sag mal, Texte verfasst und auch gezeichnet und hat sich eben insbesondere bewegt, weil er selbst auch dazugehört hat in diesem Milieu der in Anführungszeichen GastarbeiterInnen und hat insgesamt 64 seiner Zeichnungen, die er in diesem Kontext angefertigt hat, hat er in diesem Gastarbeiterband veröffentlicht. 1977 war das. Und man muss vielleicht dazu sagen, weil man bei dem Begriff Comic assoziiert man vielleicht in erster Linie eine Erzählung, die eine bestimmte sozusagen lineare narrative Struktur hat. Das ist da nicht der Fall. Das sind Einzelbilder, die zum Beispiel Gastarbeiter, also es sind in der Regel Männer, deswegen benutze ich jetzt mal auch weiter die männliche Form, also Arbeitssituationen von Gastarbeitern, Wohnsituationen, Familiensituationen, zum Beispiel in diesen Gemeinschaftsunterkünften auch. Ich hatte schon gesagt, am Arbeitsplatz, auf der Baustelle, Momentaufnahmen, die aber trotzdem, glaube ich, die man schon als Comic bezeichnen kann, weil das so ein Kaleidoskop ist, dieses Milieus. Und das Besondere ist eben, dass er selbst zu dieser Gruppe gehört, weil sehr viel, muss man sagen, auch in der historischen Forschung sozusagen ist eben sehr viel über diese Gruppe der ArbeitsmigrantInnen geschrieben worden, aber nicht ganz so viel sozusagen mit denjenigen oder diejenigen befragt worden. Und da sieht man eben Perspektive. Und er ist sehr dokumentarisch vorgegangen. Er hat häufig Fotografien erstmal angefertigt, hat dann nach den Fotografien die Zeichnungen erstellt. Und insofern ist es eben ein Blick gewissermaßen in diese Zeit, den man so auf andere Art und Weise nur schwer bekommen kann. Ne? Also das macht diese Zeichnung so besonders.
Mhm. Ich muss auch die ganze Zeit drüber nachdenken, weil Sie jetzt auch den Begriff Collage, glaube ich, erwähnt hatten. Oder Kaleidoskop? Ja, irgendwas mit K. Denken und reden gleichzeitig ist sehr, sehr schwer. Weil Sie auch am Anfang das ansprachen, die Möglichkeiten von Comics in der Forschung. Wir haben ja auch im Fach immer wieder oder auch beständig Überlegungen, wie überhaupt Erzählungen funktionieren können und welche Wege wir in der Erzählung einschlagen können, weil die ja auch sinnstiftend ist und Möglichkeiten der Darstellung bietet. Und mir scheint das auch diese, und man spricht auch daher viel über Romanvarianten, wie ließe sich das Historische irgendwie romanhafter fassen. Aber eben auch solche Varianten wie die des Comics bieten, glaube ich, Möglichkeiten, über die man sich strukturell, glaube ich, wirklich gewinnbringend Gedanken machen kann für eine vertiefte historische Analyse und Darstellung.
Auf jeden Fall. Also ich würde zum einen, ich meine, wir sind ja geübt und tun das ja ständig, zwischen Quellen und Darstellungen zu unterscheiden. Mhm. Und das muss man halt auch beim Comic. Also der Gastarbeiterzyklus ist eine Quelle, ist in der Zeit entstanden und sozusagen muss als Quelle auch methodisch behandelt werden. Aber Comics eignen sich, und dafür gibt es ja auch eine Reihe von sehr, sehr guten Beispielen, eignen sich auch in meiner Sicht hervorragend als Form der Geschichtsschreibung, mhm, weil man diese visuelle Ebene hat, man hat eine räumliche Anordnung von Zeitausschnitten. Das kann man mit keinem anderen Medium so erzeugen. Und was, glaube ich, ein ganz großer Vorteil aus meiner Sicht ist, dass der Comic ist gezeichnet. Also man sieht immer sofort, da gibt es einen Schritt der Deutung, der Interpretation. Es ist keine Abbildung von Vergangenheit. Ich meine, das können wir sowieso nicht. Aber es wird offensichtlich, das ist eine Erzählung in Bildform über die Vergangenheit und setzt dann auch gleich diesen, oder kann, sagen wir mal so, gleich diesen Reflexionsprozess in Gang setzen. Aha, das ist eine mögliche Deutung der Vergangenheit. Und es gibt beim Comic auch diese emotionale Ebene, die mit angesprochen wird. Und das kann auch, sagen wir mal, wenn es nicht in Form von Überwältigung und so weiter ist, kann auch hilfreich sein.
Mhm. Ja, voll. Und zusätzlich spricht das ja auch eine andere Zielgruppe an als andere Aufarbeitungen in dem Fall.
Darf ich auch zurückfragen?
Immer. Wir haben nur keine Antworten.
Was meinen Sie mit anderer Zielgruppe?
Dass über Comics und Geschichtsvermittlung jetzt durch Comics ja nochmal Themen, glaube ich, in eine andere Zielgruppe kommen, als wenn sie anders aufgearbeitet werden. In, keine Ahnung, Aufsätzen oder ich weiß nicht.
Ja, absolut. Genau. Mhm. Ich hätte dem widersprochen, wenn Sie gesagt hätten, dass es irgendwie für ein jüngeres Publikum eher zugänglich ist, weil ich glaube, dass das tatsächlich nicht der Fall ist. Also nur weil ein Comic viele Bilder enthält, ist es nicht so, als ob eine jüngere Zielgruppe eher Comics liest. Es ist tendenziell ein Nischenmedium, wenn man es mit anderen Medien vergleicht. Und braucht eben auch bestimmte Kompetenzen bei der Lektüre, ne?
Ja, total, auf jeden Fall. Also genau, ich hätte es jetzt auch nicht aufs Alter bezogen, sondern einfach eine andere Zielgruppe, die dadurch angesprochen wird, die ich jetzt auch im Moment gar nicht näher definieren würde, aber ich glaube, das sind andere als diejenigen, die Essays oder Aufsätze lesen beispielsweise.
Ja, absolut.
Genau. Zurück nochmal zu dem Zyklus. Sie sprechen in dem Zusammenhang ja von Sozialreportage. Ist das vielleicht auch ein Gattungsbegriff? Was ist darunter genau zu verstehen? Und vielleicht auch, wie werden denn die GastarbeiterInnen da drin dargestellt? Oder es sind ja hauptsächlich Männer, also die GastarbeiterInnen?
Also ich habe diesen Begriff übernommen von einer, das war so Ende der 80er Jahre, hat sich eine, ich weiß nicht, ob das Kunsthistorikerin, will auch nichts Falsches sagen, aber eine Forscherin sich damit schon mal am Rande beschäftigt und hat dann gesagt, sozusagen, das ist jetzt eine klassische Sozialreportage. Die Sozialreportage ist eine spezifische journalistische Form, die im 19. Jahrhundert entstanden ist, im Kontext der Industrialisierung, die sich ausgezeichnet hat dadurch, dass ein Reporter, sage ich jetzt mal, waren ja auch in der Regel Männer, vor Ort recherchiert hat, insbesondere im ArbeiterInnenmilieu, um dann sozusagen auch mit einem eigenen Engagement im Hinblick auf eine Verbesserung der sozialen Lage, dem Aufzeigen von Missständen, also in mit so einem auch einer vielleicht politischen oder gesellschaftspolitischen Agenda losgegangen ist und da eben ja Reportagen, Berichte geschrieben hat. Also das ist sozusagen der Ursprung der Sozialreportage. Und in den 70er Jahren ist das dieses Genre wieder aufgegriffen worden. Aber man hat sich dann mit anderen Zielgruppen beschäftigt. Das fällt mir ein. Also soziale Randgruppen, Obdachlose und eben auch die Arbeitsmigrantinnen, die man auch generell zumindest so aus dem linken politischen Spektrum auch mit sozusagen den ArbeiterInnen, dem Proletariat in der Industrialisierung verglichen hat und gesagt hat, also im Prinzip ist das jetzt die Gruppe heute, die unter entsprechenden schlechten Lohn-, Lebens-, Arbeitsbedingungen zu leiden hat und sozusagen in Form so einer engagierten Berichterstattung über diese Gruppe, da könnte man dann sagen, das ist dann eine Aktualisierung vielleicht der Sozialreportage aus dem 19. Jahrhundert. Bei Trombetasch ist es ja so, er stammt selber aus dieser Gruppe. Das ist sicherlich ein Unterschied, weil diejenigen, die im 19. Jahrhundert geschrieben haben, würde ich mal sagen, dass die Mehrheit, ohne mich da jetzt absolut im Detail auszukennen, aber tendenziell kamen die wahrscheinlich eher aus einem anderen Milieu. Und sozusagen, was ihn interessiert hat, sind ja genau diese Lebens- und Arbeitsbedingungen. Und zwar mit einer kritischen, gesellschaftskritischen Perspektive. Er hat auch eine ganze Reihe von, also er hat diese dokumentarischen Zeichnungen. Es gibt aber auch eine ganze Reihe von Zeichnungen, die stark an politische und gesellschaftskritische Karikaturen erinnern, wo dann sozusagen diese Kritik an der Situation der Arbeitsmigrantin deutlich wird. Und da stellt er dann auch häufig die, sozusagen auf der visuellen Ebene sieht man eine Person auf der Baustelle oder irgendwie so etwas. Und dann ist da zu sehen ein Plakat, irgendetwas in Textform, wo dann Versprechungen der Regierung beispielsweise gegenüber GastarbeiterInnen gezeigt werden und sozusagen mal diesen Widerspruch, dass dieser Widerspruch da deutlich wird. Und insofern hat er schon, verfolgt er auch diese Absicht, diese Intention, zu sagen, jetzt werfen wir mal einen Blick in dieses Milieu und zeigen, was alles nicht gut läuft und wie auch, was weiß ich, Gemeinschaftsunterkünfte, wie die Wohnbedingungen, wie die Lebensbedingungen sind. Und insofern, glaube ich, passt das mit der Sozialreportage in dem Zusammenhang ganz gut.
Mir fällt keine gute Überleitung ein. Aber die Tagung sollte, auf der wir uns quasi getroffen haben, sollte ja erst in Anwesenheit stattfinden und hat dann aus sicherlich guten Gründen online stattgefunden. Und wir möchten in dieser Reihe mit unseren Gästen auch drüber sprechen, was eine gute Tagung ausmacht, und zwar sowohl Anwesenheitstagungen als auch die Online-Tagungen. Was könnten Sie da für sich als Punkte ausmachen?
Also für mich ist eine gute Tagung eine Tagung, die nicht zu riesig ist. Also es gibt ja diese Massenveranstaltungen. Das ist mehr eine Aneinanderreihung von Einzelvorträgen, würde ich sagen. Und eine gute Tagung macht aus, dass man sich über 2 oder 3 Tage meinetwegen konzentriert mit einem Thema beschäftigt und dieses Thema von unterschiedlichen Facetten beleuchtet und dass auch alle sozusagen über dieses Thema kontinuierlich miteinander im Gespräch sind. Ja. Und das funktioniert meiner Meinung nach tatsächlich wirklich nur in Anwesenheit, in Präsenz. Also ich finde das online ist es ganz, ganz schwierig, weil die Zwischengespräche fallen weg. Nach dem Vortrag ist es ja so, man geht zum Beispiel nochmal zu der Referentin hin und hat noch irgendeine Bemerkung, irgendeine Frage, die jetzt fürs Plenum vielleicht nicht geeignet ist, die man aber loswerden möchte, oder einen Hinweis, irgendwie so etwas. Also das ist meiner Meinung nach, also ich habe es zumindest noch nicht erlebt, die Tagung, an denen ich digital teilgenommen habe, da würde ich auch eher sagen, die waren eben so eine Aneinanderreihung von Einzelvorträgen. Und da ist der Kern dessen, was eine Tagung ausmacht, dass man nämlich dann auch nochmal in einem informelleren Rahmen beim Kaffee und beim Abendessen spricht man nochmal weiter in einer weniger ritualisierten Form, wie das ne, in einer Diskussion nach einem Vortrag der Fall ist. Und ich glaube, dass sich das, also ich habe es noch nicht erlebt, ins Digitale wirklich übertragen lässt.
Das ist auf jeden Fall ein Lanzenbrechen für die Anwesenheitstagung. Gibt es innerhalb des für Sie quasi, ich sage jetzt mal, schlechteren Formats der Online-Tagung trotzdem Punkte, die es, ich sage jetzt, zu beachten gilt, um das Ihnen im Rahmen der Möglichkeiten für Sie besser zu gestalten?
Also sozusagen einzelne Vorträge zu hören, die zu diskutieren, das kann man auch digital. Es darf nicht zu viel sozusagen hintereinander sein. Und ich glaube, die größte Herausforderung ist die Selbstdisziplinierung. Ne? Also sich wirklich darauf einzulassen, dass man jetzt bei der Tagung ist und man ist nicht noch nebenher quasi im Büro mit seiner halben Aufmerksamkeit oder bei noch irgendwie 5 anderen Sachen. Und das geht halt, auch das würde ich sagen, geht besser, wenn ich physisch an einem Ort bin und dann weiß ich, jetzt bin ich hier und also ich glaube, dass das sehr viel davon lebt, dass diejenigen, die bei der Tagung, bei der Online-Tagung sind, sich auch als Tagungsteilnehmerin in dem Sinne verstehen, ne? Und die Aufmerksamkeit dann wirklich auch da ist. Ansonsten, ich meine, es ist ja auch immer versucht worden mit so Breakout-Rooms und dann trifft man sich zu einem digitalen Kaffee. Also aus meiner Sicht hat das nicht so funktioniert, vielleicht weil dann eben tatsächlich die Kommunikation anders ist. Also wenn ich am Tisch stehe, dann kann ich auch mal mit einer Person direkt reden. Da stehen vielleicht noch 2 Leute am Tisch, aber die muss ich nicht direkt ansprechen. Ich soll ja sagen, was gut am Digitalen ist. und also was toll ist für einzelne Vorträge, wenn man eben einfach Leute zusammenbringen kann und die an verschiedenen Orten sind und jetzt nicht alle 200 Kilometer oder 500 Kilometer anreisen müssen. Es gibt ja auch so ein Comic-Kolloquium Nord, was ich mit Kolleginnen aus Flensburg und Kiel organisiere. Und da ist es toll, zwei sind in Hamburg, eine Person in Kiel, eine in Flensburg. Dann gibt es einen Vortrag, dann kommen noch andere Comic-Forschende dazu. Also für sowas ist es wirklich ganz toll, weil man das sonst gar nicht so leicht organisiert bekäme. Aber das wäre dann wieder auch eher so das Format einzelner Vortrag.
Ja. Und jetzt vielleicht nochmal einen kleinen Schwenk zu Ihrer jetzigen Forschung. Mit was beschäftigen Sie sich denn gerade im Moment?
Also die Comics sind auch, die laufen immer mit. Aber ich mache auch 2 Themen, die ein bisschen davon ab sind. Das eine Thema schließt insofern inhaltlich ganz gut an, weil es auch um ArbeitsmigrantInnen geht. Und zwar beschäftige ich mich mit Deutschkursen für GastarbeiterInnen in den 70er und 80er Jahren. Das ist insofern ein sehr spannendes Thema, finde ich, weil wir ja gegenwärtig diese Integrationskurse haben, die ja auch zu einem großen Teil Sprachkurse sind. Ich meine, gut, das haben wir häufiger, aber in dem Fall finde ich es nochmal besonders auffällig, dass das völlig ohne historisches Bewusstsein so getan wird, als seien diese Integrationskurse jetzt eine ganz tolle Neuerfindung, die noch nie jemand gedacht hat. Aber es gibt also Überlegungen, was funktioniert in solchen Kontexten, was nicht. Da gibt es dann eben eine Vorgeschichte und diese Vorgeschichte sich mal anzugucken, das ist das Ziel, auch mit den Personen zu sprechen, die an solchen Sprachkursen teilgenommen haben. Also um das, was ich gerade gesagt habe, nicht nur das Über zu thematisieren, sondern das mit denjenigen sprechen. Das ist das eine Thema, wozu es auch absolut überhaupt keine Forschung gibt, interessanterweise, weil man denkt, das Thema Gastarbeiter ist ja schon einiges zu geforscht worden. Man kann ja nicht sagen, das wäre das Thema an sich, wäre irgendwie neu. Und auch die Überlegung, dass die Sprache eine wichtige Rolle spielt, gibt es auch. Aber sozusagen, das tatsächlich sich mal systematisch anzugucken, dazu gibt es noch nichts. Das ist das eine. Und das andere Thema ist ja Kolonialismus oder Kolonialität, Bildung, Erziehung in historischer und aktueller Perspektive. Da schreibe ich gerade mit einer Kollegin zusammen einen Aufsatz. Da geht es um Museen und Kolonialismus in der Kaiserzeit, in der Gegenwart. Also das ist auch ein sehr spannendes Thema, was auch als Thema an sich nicht neu ist, aber sozusagen in diesen erziehungswissenschaftlichen und bildungshistorischen Kontexten, in denen ich mich bewege, gibt es auch da noch nicht so ganz viel Forschung. Und das sind so zwei Sachen, die mich momentan interessieren.
Das klingt sehr spannend. Wir haben nicht nur traditionelle Anfangsfragen an unsere Gäste, sondern auch traditionelle Schlussfragen. Lieben zudem Alliterationen. Deshalb ist quasi die Frage, welches Buch lesen Sie derzeit und welches Bier passt dazu? Sie dürfen aber gerne ein nicht-alkoholisches Getränk auch nennen.
Also am liebsten ein alkoholisches Getränk ohne Bier, weil ich keine Biertrinkerin bin, sondern da bin ich vielleicht auch nicht besonders einfallsreich, aber ich würde zu verschiedenen Büchern immer das Gleiche trinken, nämlich im Sommer einen Aperol Spritz und im Winter einen sehr, sehr schönen trockenen, am liebsten französischen Rotwein. Und auf meinem Schreibtisch, also ich habe es noch nicht angefangen, aber es liegt hier tatsächlich ein Comic. Das ist jetzt nicht Absicht, sondern liegt echt hier auf meinem Stapel. Von Birgit Weihe, Root Girl, das ist ihr neuester Comic. Und zwar erzählt sie da die Lebensgeschichte einer amerikanischen Germanistikprofessorin, die karibische Wurzeln hat, in den USA lebt und sich der Skinhead-Bewegung angeschlossen hat. Und da thematisiert sie auch die Frage, inwiefern kann ich jetzt als weiße Europäerin über so eine Person of Color schreiben und das verschränken sozusagen mit dieser sehr interessanten Lebensgeschichte. Und ja, das liegt hier oben auf meinem Stapel. Und wenn ich demnächst mal Zeit habe, dann lese ich das bei einem schönen Glas Rotwein.
Ja. Viel Vergnügen.
Ja, das klingt spannend, weil es auch solche, so auf vielen Ebenen Dinge anspricht. Cool. Ich freue mich immer über diese Empfehlung sozusagen. Genau, jetzt ganz zum Schluss die traditionelle Abschlussfrage, die auch am Anfang eher so lapidar war und mittlerweile aber spannend ist, weil doch jeder mit und jede mit aus einem bestimmten Hintergrund die Frage anders beantwortet und auch dabei manchmal spannende Ereignisse zutage treten. Deshalb die Frage jetzt, was war 1917?
Ja, jede Menge. Das, was ich damit assoziiere, das beinhaltet wahrscheinlich die Frage. Das ist der Erste Weltkrieg, weil ich mich mit dem auch mal intensiver befasst habe, auch im Hinblick auf die Erinnerung an den Ersten Weltkrieg, die unheimlich spannend ist. Also sozusagen, also 1917 ist interessant, aber auch die Frage, wie wird denn 1917 beziehungsweise der Erste Weltkrieg erinnert in verschiedenen nationalen Kontexten beispielsweise. Ich finde es hochinteressant, wenn man sich Downton Abbey zum Beispiel, liebe ich sehr, die Serie. Und da kann man ja auch, da ist dieses Thema ja auch wunderbar aufgegriffen worden. Also sozusagen die britische Erinnerungskultur und die Schwierigkeiten, Erinnerungsorte, die da eine Rolle spielen. Also das ist das, was ich in erster Linie mit 1917 assoziiere.
Vielen Dank auch für das Gespräch.
Ich bedanke mich.
Falls ihr Kritik an uns oder Fragen habt.
Oder Lob, gerne auch Lob.
Oder Themenwünsche.
Gast sein wollt.
Dann dürft ihr euch gerne bei uns melden, entweder auf Twitter unter @houseofmodhist.
Oder ihr könnt uns eine E-Mail schreiben. Dort ist unsere E-Mail-Adresse houseofmodernhistory@gmail.com.
Genau, steht beides in der Beschreibung unten drin. Wir freuen uns auf Feedback.
Bis zum nächsten Mal.